ARD.
Und er hat auch gesagt, er wird erst Ruhe geben, wenn er mich kalt gemacht hat oder wenn ich mich suizidiert habe. Und das sind halt Sätze, die sind im Kopf drinnen, die kriege ich nicht raus.
Hallo bei Das wahre Leben, ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Julia. Julia war alleinerziehend, als sie sich in einen neuen Partner verliebt. Nach einer guten Zeit zu Beginn kommt es zu ersten verbalen und körperlichen Ausrastern und nach einem schweren Gewaltübergriff trennt sich Julia im Herbst 2023. Das Ende ihres Leids ist das aber nicht. Eines Tages erhält sie einen Anruf seines besten Freundes, ihr Ex sei auf dem Weg zu Julia. Er plane, sie zu töten. Schockierend allein schon, wenn man es ausspricht. Aber zunächst mal herzlich willkommen, Julia.
Ja, hallo.
Hallo. Und nochmal danke für dein Vertrauen. Zunächst mal, ist das, worüber wir heute sprechen, also diese Bedrohung durch deinen Ex-Partner, die Morddrohung, ist das jetzt abgeschlossen? Ist das für dich Vergangenheit oder fühlst du dich immer noch bedroht?
Ich kann es momentan einfach schlecht einschätzen, weil er sich zwar ein bisschen zurückhält, aber es kommen halt immer noch so versteckte Messages quasi, indem er das jetzt zum Beispiel über eins unserer Kinder macht.
Also unterschwellig ist da noch was da. Du hast ja 3 Kinder, 1 davon gemeinsam mit ihm. Haben die Kinder das alles mitbekommen?
Ich habe es natürlich versucht, so gut wie möglich von ihnen fernzuhalten, aber als die Situation so akut wurde und auch die Polizei mit involviert war und wir aufgrund der Gefahrenlage auch aus Sicherheitsgründen das Haus verlassen sollten auf Anraten der Polizei, musste ich die Kinder informieren. Und auch eben als der besagte Anruf von seinem besten Freund kam, habe ich auch das Gespräch zumindest mit den großen Kindern gesucht und habe gesagt, dass ich als Mutter halt immer diesen Spagat habe zu unterscheiden zwischen, was sage ich euch nicht, weil es einfach Erwachsenen eben ist, und was sage ich euch, um euch eben halt auch zu schützen. Ja.
Ich meine, um das zu verstehen, steigen wir einfach vielleicht auch nochmal früher ein. In welcher Lebenssituation warst du, als du ihn kennengelernt hast?
Ich war gerade mit den 2 Großen alleinerziehend. Die Kleine oder die Mittlere heute, die war damals noch nicht mal 1 Jahr alt, da habe ich ihn halt kennengelernt. Er hat auch im späteren Verlauf unserer Beziehung die Kinder adoptiert, die 2 Großen.
Und wie habt ihr euch kennengelernt? Wie seid ihr euch
Wir haben uns über einen Telefonchat kennengelernt, damals noch eine Fernbeziehung über 350 Kilometer.
Und was würdest du sagen, wenn du das nochmal rekapitulierst, was hat dir an ihm gefallen? War da gleich eine Nähe da? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, das schon. Also die Komplimente, die er mir gemacht hat, das hat mir natürlich unheimlich gut getan. Auch so diese offene Art und diese direkte Art, die ich manchmal da auch schon damals ein bisschen heftig fand, wo ich dachte, ja gut, direkt ist gut, aber man kann das ja auch nochmal diplomatischer formulieren. Und er ist halt immer direkt mit der Tür ins Haus gefallen. Mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich da halt einfach vorsichtiger dran gehen, weil ich halt eben heute weiß, dass dieses ganze Komplimente machen und mir schmeicheln, dass das halt eher dieses Lovebombing war, um mich in seine Fänge zu kriegen.
Dein Ex-Partner hatte ja auch eine Vorgeschichte, wie sich ja gezeigt hat. Er war damals noch in der forensischen Psychiatrie. Weswegen war er dort?
In erster Linie wegen Drogenbeschaffungskriminalität, Körperverletzung und ja, Raub, Diebstahl. Und ich war halt noch jung und dachte noch an sowas wie Resozialisierung.
Aber er war da sozusagen noch in Haft in der Zeit, als du ihn kennengelernt hast?
Genau, ja. Auch zum ersten Besuch da oben musste ich dann halt auch erst mit einem Team von der Psychiatrie reden, bevor ich das erste Gespräch oder das erste Date mit ihm haben konnte.
Und wenn du jetzt auch da so vor Ort warst, ich meine, da ist das ja alles sehr präsent, gab es da so eine unterschwellige Angst? Du hast ja gesagt, du hast an Resozialisierung geglaubt, aber gab es da so eine unterschwellige Angst, dass er erneut gewalttätig werden könnte, oder war die gar nicht da?
Die war also gar nicht da, weil ich halt Vertrauen zu ihm aufgebaut habe durch die unzähligen Telefonate, die wir geführt haben. Und natürlich beim ersten Date oder auch beim zweiten und dritten Date noch habe ich einer Freundin, die auch die Kinder in der Zeit betreut habe, immer per SMS mitgeteilt, wo ich gerade bin und was wir gerade machen. Mhm. Einfach so, dass jemand up to date ist, wo ich mich gerade befinde und was gerade Sache ist.
Es hat ja dann auch gar nicht so lange gedauert. Da hat er dann zunächst am Wochenende und irgendwann auch ganz mit dir und den Kindern zusammen gewohnt. Ne? Du sagst ja, im Nachhinein siehst du einiges anders. Aber so nach deinem damaligen Empfinden gab es auch eine schöne, eine ganz unbeschwerte Zeit mit ihm?
Ja, schon. Ich meine, gerade auch, dass er bereit war, sich von seiner Heimatstadt zu trennen und halt 300 Kilometer hier runterzukommen. Das hat mir ja eigentlich das Gefühl von Sicherheit gegeben, mhm, und auch mein Empfinden für Resozialisierung bestärkt, weil ich halt dachte, ja, raus aus dem gewohnten Umfeld, einen neuen Anfang machen. Das klang für mich halt alles schlüssig.
Und wie so ein Liebesbeweis in gewisser Weise. In Weise
definitiv,
auch, ne?
Mhm. Definitiv, ja.
Ja. Was waren denn dann die ersten Anzeichen dafür, dass das so unbeschwert nicht weitergeht?
Das waren dann die Konflikte, die dann anfingen. Und ich würde mich schon auch als selbstkritischen Mensch bezeichnen, aber in diesen Konflikten habe ich mich dann immer schuldig gefühlt und konnte es gar nicht greifen, warum ich jetzt am Anfang, am Ende immer die Schuldige bin. Mhm. Egal, was gerade die Thematik des Konflikts war, er hat es immer so gedreht, dass ich mit Schuldgefühlen am Ende des Konflikts dastand.
Und ist er dann auch gewalttätig gegen dich geworden?
Das fing irgendwann im Laufe der Zeit mal an mit kleinen Schubsern. Mhm. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit zugespitzt. Da war es dann mal eine Ohrfeige. Ganz am Anfang oder so auch in der mittleren Zeit waren es aber dann halt auch eher so emotionale Erpressungen, mich unter Druck setzen.
Und wie hast du dann reagiert? Also angenommen, ich stelle mir vor, so ein Schubser oder auch eine Ohrfeige, warst du da erstmal geschockt? Wie hast du reagiert?
Ja, da war ich total geschockt und habe das dann aber auch immer wieder gerechtfertigt mit, naja, er hat ja nur Gewalt in seinem Leben erfahren. Mhm. Er muss halt einfach noch mehr im positiven Raum des Lebens ankommen und halt merken, dass es auch ohne Handgreiflichkeiten geht, Konflikte zu lösen. Also ich hatte da noch so dieses typisch stark ausgeprägte Helfersyndrom auch, um ihm einfach das bessere Leben zu zeigen.
Und dann immer noch so mit so einem Hintergedanken, Mensch, vielleicht habe ich hier auch einen Fehler gemacht, vielleicht muss ich mich noch mehr ändern oder so? Oder?
Natürlich, das habe ich ja auch die ganze Zeit eingeredet bekommen.
Puh, also von außen betrachtet wird es da bestimmt auch Leute geben, ich weiß nicht, auch Freundinnen damals, die sagen, oh, ich wäre gleich gegangen, aber warum ist das vielleicht leichter gesagt als getan?
Natürlich gab es die Freunde, die das gesagt hat und die gibt es auch heute noch im Umkreis, die das so sagen, warum bist du nicht früher gegangen? Und klar war ich auch irgendwann an dem Punkt, wo ich mir die Frage selber gestellt habe, aber ich konnte es halt einfach nicht, weil diese emotionale Abhängigkeit halt da war und mir ja auch diese Schuld eingeredet wurde. Also habe ich dann auch immer hinterfragt, was hätte ich wo, wie, wann anders machen können, versucht mein Verhalten anzupassen. Und ich selbst hatte ja auch das Bild der heilen Familie, jetzt habe ich einen Mann gefunden, der meine zwei Großen angenommen hat. Wir hatten selber Pläne, die Hochzeit stand an. Wir wollten selber noch ein gemeinsames Kind haben. Und das sind Ziele, an die man festhält, die man nicht so gut, so einfach aufgibt. Und auch wenn man in der Hochzeitsvorbereitung ist, ein Eheversprechen, bis dass der Tod uns scheidet und dann geht man halt durch sämtliche Höhlen und Tiefen.
Ihr habt ja dann, wie gesagt, auch gemeinsam ein Kind bekommen, ihr habt dann ja auch geheiratet, ihr habt ein kleines Haus gekauft. Also da war immer noch die Hoffnung, dass dieses Bild von der heilen Familie, du hast gesagt, dass dir das auch wichtig war im Kopf und das Eheversprechen, dass sich das erfüllt. Du hast aber auch gesagt, dass das immer mehr wurde mit den Konflikten. Hat sich da irgendwann auch eine Angst in dir aufgebaut vor der Reaktion, wenn du gesagt hättest, ich gehe? Also eine Angst vor ihm?
Anfangs nicht, nee. Mhm. Nee, das ist mir dann erst später, als sich das richtig drastisch zugespitzt hat, ist mir das bewusst geworden, dass ich mich trennen muss, weil es sonst einer von uns beiden nicht überlebt. Und ich sage auch bewusst einer von uns beiden, weil es halt bei einem Gewaltübergriff von ihm so kam, dass ich mich so in meinem Leben bedroht gefühlt habe, dass ich selbst verzweifelt geguckt habe nach irgendwas, was ich zur Not nehmen konnte, aber ich konnte nichts greifen.
Mhm. Du sagst ja, vor 2,5 Jahren hat dann der erste schwere Gewaltangriff stattgefunden. Wie ist es denn dazu gekommen?
Das ist dazu gekommen, er hatte einen Unfall gehabt, war alkoholisiert mit dem Auto unterwegs, hat mir Fotos geschickt von dem Auto und ich habe mir natürlich auch Sorgen dann um ihn gemacht, habe aber anhand des Fotos erkannt, wo er ist. Das war hier 2 Straßen weiter auf dem Parkplatz von unserem Haus und ich lag schon im Bett, ich habe mich schon fertig gemacht, bin dann zu dem Parkplatz hingegangen und habe ihn per WhatsApp als auf dem Laufenden gehalten, ne? Also gefragt, wie geht's dir und was ist denn passiert und so. Und als ich dann da stand, vor ihm stand und habe gesehen, wie stark alkoholisiert er ist und wie das Auto halt tatsächlich aussieht, da habe ich dann gemeint, weil es ein Finanzierungsauto war, dass wir die Polizei rufen müssen. Mhm. Und da ist er völlig ausgeflippt, hat mich übelst zusammengeschlagen und hat mich auch auf den Boden geschubst. Ich lag dann mit dem Bauch auf dem Boden. Und habe verzweifelt nach Hilfe geschrien und so. Er hat dann seinen Fuß in meinen Nacken gestellt und hat gedroht, damit zuzutreten, wenn ich nicht augenblicklich aufhöre, einen Mucks von mir zu geben.
Oh Gott, also, und du hast gespürt, dass ihm das zuzutrauen ist?
Ja, weil er so in einem Aggressionsrausch drinne war, dass ich gedacht habe, oh, also ich habe dann auch echt, obwohl ich starke Schmerzen von den ganzen Schlägen hatte, habe ich dann echt keinen Mucks mehr von mir gegeben. Irgendwie habe ich es da geschafft, den Schmerz so zu unterdrücken. Und ich habe gedacht, oh, jetzt kein Mucks mehr, sonst war es das für dich.
Und wie ging es dann weiter? Konntest du dann irgendwie weglaufen oder wie lief es dann weiter?
Nee, als er gesehen hat, dass ich jetzt wirklich Ruhe gebe, dass er mich so weit hat, dass ich so funktioniere, wie er es gerne hätte in der Situation, durfte ich dann aufstehen. Und dann hat er gesehen, wie ich halt eben aussehe, mit dem ganzen Blut im Gesicht, was schon auf die Jacke getropft ist. Die Brille war weg, ich hatte Schürfwunden auch an den Händen. Und dann hat er gesagt, oh Gott, was habe ich angestellt? Du musst ins Krankenhaus, ich fahre dich. Und da habe ich gesagt, also bei aller Liebe, ich steige mit dir in kein Auto mehr. Hm. Vergiss es. Ja. Und ich laufe nach Hause, nimm mein Auto und fahre selber.
Mhm.
Und da hat er gesagt, das soll ich mal tunlichst sein lassen. Er kommt mit und wehe, ich rufe die Bullen, dann fährt er nach Hause zu den Kindern.
Und er wollte auch sicherstellen, dass das nicht passiert. Deswegen wollte er wahrscheinlich auch mit.
Genau.
Und, im Krankenhaus haben die Ärztinnen und Ärzte, als sie das gesehen haben, gefragt, wie das passiert ist?
Es galten ja noch Corona-Maßnahmen, deswegen durfte er nicht mit rein.
Mhm.
Und hat natürlich die behandelnde Ärztin gefragt, was passiert ist. Und ich habe es auch wahrheitsgemäß gesagt, dass mein Ehemann mich so zugerichtet hat. Die Ärztin wollte des Öfteren die Polizei rufen, das hat sie immer wieder gesagt und ich habe aber gesagt, sie soll das doch bitte lassen, weil er eben halt gedroht hat, dann nach Hause zu den Kindern zu gehen und ich Angst habe, dass ich sie nicht ausreichend schützen kann. Deswegen haben wir darauf verzichtet, weil er war ja draußen auf dem Parkplatz und die Ärztin hat das dann auch sein lassen.
Wie lief das dann weiter? Seid ihr dann zusammen nach Hause oder?
Ja, wir sind in der Tat zusammen nach Hause und ich hatte natürlich auch das ein oder andere Pflaster dann im Gesicht. Die Kinder haben gefragt, was passiert sei. Er hat dann den Kindern erklärt, weil das Auto war ja auch verunfallt, dass ich den Autounfall gehabt hätte.
Mhm.
Das war für mich dann aber auch erstmal eine plausible Erklärung für die Kinder, die ich da so hab stehen lassen, weil ich es halt auch einfach nicht fertig gebracht habe, den Kindern die Wahrheit zu sagen.
Mhm.
Das auch erstmal für mich auch psychisch erstmal verarbeiten musste. Es gab dann aber schon auch so 2, 3 Freundinnen, denen ich mich anvertraut habe, denen ich die Wahrheit gesagt habe, was tatsächlich passiert ist. Aber für mich stand da schon fest, dass ich mich trennen muss, aber ich muss gut vorbereitet sein. Also weil ich da halt die wahre Brutalität von ihm gemerkt habe.
Aber das wollte ich gerade fragen. Also da war dann klar, ich muss da raus.
Genau.
Ist er denn auch gewalttätig gegen die Kinder geworden?
Gegen den Großen, ja. Und ich habe jetzt vor kurzem in einem vertrauten Gespräch mit dem jüngsten Sohn mitgekriegt, dass er ihm gegenüber auch gewalttätig geworden ist.
Du hast ja gesagt, es war klar, du musst da raus. Und so ungefähr ein halbes Jahr später hast du dich dann auch getrennt. Wie hast du das vorbereitet? Weil du ja gesagt hast, oh, ich muss mich gut vorbereiten. In welcher Situation hast du es ihm gesagt? Also warst du allein? Hattest du jemanden da sozusagen zum Schutz? Oder wie ist das gelaufen?
Ich habe mir Hilfe bei der Frauenberatungsstelle geholt. Mhm. Und bei uns gibt es hier auch einen Verein, Tobi, toxische Beziehungen überwinden. Da bin ich in die Selbsthilfegruppe gegangen und bei der ersten Anzeige, die ich gemacht habe, da hatte ich auch die Gewalt gegenüber dem Großen angegeben und dadurch war automatisch auch das Jugendamt mit involviert. Das heißt, die waren da auch schon in Kenntnis gesetzt. Ja, und dann kam halt eben der Oktober 23, als dann die finale Trennung war. Da hat er mir eigentlich die Karten in die Hand gespielt, weil er dann Chats mit anderen Frauen geführt hat und das war aber eigentlich eine Masche von ihm, um mich eifersüchtig zu machen, dass ich ihm hinterher renne. Das habe ich da dann aber nicht getan, sondern ich habe ihm dann gesagt, ich glaube, es wird Zeit, dass du gehst.
Und das hat er dann auch gemacht?
Das hat er dann gemacht, aber immer noch mit dem Glauben, dass ich ihm hinterher renne und sage, komm bitte zurück. Er hat das nicht so ernst genommen. Mhm. Hat die nächsten zwei Wochen dann immer im Wechsel bei einer Bekannten übernachtet oder im Auto oder weil er im Schichtdienst tätig war, dann hier im Haus, wenn wir morgens alle aus dem Haus draußen waren und er Nachtschicht hatte. Mhm.
Hattest du denn die Hoffnung, auch wenn ihr getrennt wart, ist er ja drei Monate später nochmal vorübergehend bei euch eingezogen. Hattest du irgendwie noch die Hoffnung, dass ihr selbst, wenn ihr nicht mehr zusammen seid, dass wenn der Abstand da ist, die Distanz da ist, ihr irgendwie noch als Eltern gemeinsam Verantwortung für die Kinder übernehmen könnt, dass ihr irgendeine Regelung findet? War diese Hoffnung noch in dir drin?
Diese Hoffnung war in der Tat in mir drin, auch die Hoffnung, dass ich ihn trotz der Trennung auffangen kann, weil ich gemerkt habe, wie er immer weiter abgestürzt ist. Also auch Alkohol ist immer mehr geworden, auch während der Arbeit dann schon. Und am Ende bei der Trennung war er bei zwei Flaschen Wodka am Tag. Hm.
Es ist dann ja auch wieder eskaliert. Du sagst, bis du im März 2024 dann endgültig nochmal die Polizei gerufen hast. Was ist da alles zusammengekommen?
Ich wurde ganz eng kontrolliert. Ich durfte keine Freunde mehr besuchen in der Zeit. Mein Handy wurde kontrolliert. Ich durfte niemandem sagen, dass er hier ist. Und ich hatte dann unter Vorwand, dass ich Überstunden machen musste, bin ich an einem Tag, wo ich kürzere Arbeitszeiten habe, immer in die Frauenberatungsstelle und habe mich da beraten lassen, was ich tun kann. Mhm. Und dann kam halt eben der besagte Tag, das war der 18. Geburtstag vom Großen, wo er mit Posts in Social Media mich massiv unter Druck gesetzt hat, auch bei meinem Arbeitgeber öffentlich auf der Seite, mich bloßgestellt hat, Verleumdung, üble Nachrede, Beleidigungen.
Also so eine Rufmordkampagne sozusagen?
Total, ja. Ich muss dazu sagen, ich arbeite halt auch im öffentlichen Dienst. Und jeder wusste halt auch direkt, dass das mein Mann ist, der das da postet. Ja, so kam es, dass wir zum Kaffee und Kuchen des 18. Geburtstags unseres großen Sohnes die Polizei hier stehen hatten.
Und wie haben die dann reagiert? Also gab es dann Näherungsverbot oder was war die Konsequenz?
Die Konsequenz war ein Kontakt- und Annäherungsverbot, ja. Diese sogenannte Gefährdenansprache, die gilt dann für 10 Tage. Und ich habe in dieser Zeit Zeit für den Gewaltschutz zu beantragen. Mhm. Das habe ich auch getan und der Gewaltschutz wurde aber abgelehnt.
Weil?
Die körperliche Gewalttat zu lange her war. Mhm. Und das andere nicht ausreichend genug ist. Hm. Ja, und er ist dann wieder in seine Heimatstadt zurückgegangen. Und dann fing er wieder an, mich zu bombardieren mit Textnachrichten, auch mit Screenshots von Chatnachrichten mit Ex-Freundinnen, die er irgendwann in den 90ern hatte. So Dirty Chat-mäßig. Um mich da halt einfach aus der Reserve zu locken. Zumindest hatte er die Intention dazu. Aber ich war so gestärkt und so gewappnet, dass ich das da geschafft habe, nicht drauf anzuspringen. Mhm.
Und im Juli 2024 hast du dann den Anruf seines besten Freundes bekommen.
Ja, genau. Also das war so, dass er in Gesprächen mit unserer Tochter, die dann auch Geburtstag hatte, angekündigt hat, am 25. hier runterzukommen, am 25.7. Ich hatte am 24.7. Besuch von einem sehr, sehr guten Freund, der mich auch sehr gut begleitet hat durch diese ganze Trennungszeit. Der meinte, hat mich schon angesprochen, was mit mir los sei. Da habe ich gesagt, ich kann es dir gar nicht beschreiben, aber ich habe innerhalb den letzten 10 Tagen 200 E-Mails gekriegt. Hm. Und es ist jetzt mittags und beziehungsweise schon fast nachmittags und ich habe noch keine E-Mail bekommen. Und anstatt, dass mich das beruhigen sollte, endlich mal durchatmen, das Handy klingelt nicht, beunruhigt mich das eher. Da ist irgendwas im Busch. Mhm. Und ich spreche noch den Satz aus, und wenn es bedeutet, dass er heute schon hier runterkommt. Und gerade just in dem Moment fährt er hier am Haus vorbei. Und er hat auch demonstrativ gehupt. Dann habe ich Kontakt zum Weißen Ring aufgenommen, erstmal noch, um mich da dann zu beraten, habe auch die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt. Und an dem Abend, wo ich bei der Polizei war, rief sein bester Freund an, mit dem ich bis dahin gerade mal 2-3 Nachrichten im Facebook Messenger geschrieben hatte. Der rief mich dann an, hat gesagt, bring dich in Sicherheit, der macht dich kalt. Und dann habe ich halt gefragt, woher weißt du das? Und dann hat er gesagt, ja, das hat er mir gerade gesagt. Und dann habe ich gesagt, würdest du mir einen Gefallen tun? Ich gebe dir die Telefonnummer von der für uns hier zuständigen Polizeidienststelle. Kannst du bitte anrufen und das kundtun?
Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich meine, die Bedrohung war ja schon länger da, so wie du das beschreibst. Aber so eine Ankündigung wie, ich weiß nicht genau, wie du es gesagt hast, er will dich kalt machen oder so. Mhm. Warst du da nochmal schockiert? Hast du da gemerkt, wow, jetzt muss ich mir aber jeden Schritt genau überlegen?
Ja. Da habe ich Panik gekriegt, weil ich dachte, ich war jetzt heute bei der Polizei. Ich bin vom Gericht hängen gelassen worden wegen meinem Gewaltschutzantrag. Ich habe ihm dann vollumfänglich angezeigt wegen jedem Strafdelikt, was er mir körperlich angetan hat, was ich beweisen konnte. Und jetzt kommt nochmal die Anzeige wegen Stalking obendrauf. Jetzt ruft sein bester Freund mich an, was kann ich jetzt noch tun? Mhm. Und das war dann der Moment, wo ich die Großen, und zu dem Zeitpunkt hat auch noch der Freund von meiner Tochter bei uns gewohnt, wo ich die eingeweiht habe, wo ich gesagt habe, ich muss euch jetzt die brutale Wahrheit sagen, aber nur so können wir hier überleben.
Was hast du dann gesagt?
Ich habe zu denen gesagt, dass eben diese Morddrohung kam, dass ich heute Nacht wach bleiben werde, um eben aufzupassen, dass er nicht kommt. Hm. Und wenn sie irgendwelche Geräusche hören, die auf Einbrüche oder auf einen Kampf hindeuten, sollen sie oben bleiben. Sie sollen nicht kommen, um mir zu helfen, sondern sie sollen oben in ihre Zimmer bleiben und die 110 rufen. Auch wenn es Mama und Papa sind, die sich da streiten, aber das muss einfach sein.
Und wie war die Reaktion? Also, das stelle ich mir auch für deine Kinder ganz schlimm vor.
Das war für uns alle sehr, sehr hart. Die Tochter hat erstmal angefangen zu weinen und hat sich dann aber die Tränen weggewischt und hat gesagt, okay, dann sorge ich dafür, dass mein kleiner Bruder bei mir schläft, um aufzupassen, dass er nicht runtergeht. Mhm. Ja, und ich habe dann angefangen, auch gleichzeitig Familienangehörige anzukontaktieren. Es war ja Sommerferienzeit und habe dann zumindest meine Tochter und den jüngsten Sohn jeweils zu unterschiedlichen Verwandten, die über 200 Kilometer weit weg wohnen, unterzubringen. Und habe dann auch die Nacht habe ich ja eh durchgemacht, habe dann auch in der Nacht eine E-Mail ans Jugendamt geschrieben, dass ich halt, wie gerade die Situation ist und dass ich dabei bin, die Kinder halt in Sicherheit zu bringen.
Hast du auch nochmal die Polizei gerufen? Also, weil das war ja jetzt so konkret auch durch den Anruf des Freundes, so nach dem Motto, was muss denn noch passieren? Oder, also hat irgendwer dir denn geholfen in dieser Zeit? Das war ja Lebensgefahr, so wie du das beschreibst.
Ja, also ich war ja jetzt gerade erst dienstags bei der Polizei und dienstags abends kam der Anruf und deswegen dachte ich, naja, wenn ich jetzt anrufe und sage, der und der hat mich angerufen, nimmt mich eh keiner ernst, weil das halt meine Erfahrung war, die ich jetzt im Vorfeld schon gemacht hatte. Mhm. Ich stand jetzt auch schon mit dem Weißen Ring beziehungsweise mit einer Anwältin vom Weißen Ring im Austausch, die habe ich angerufen, die mir auch gesagt hat, wie ich mit dem erneuten Antrag auf Gewaltschutz, den ich dienstags ja auch noch gestellt, genau, dienstags morgens bei der Polizei und mit der Anzeige dann erneuten Antrag auf Gewaltschutz gestellt. So. Mhm. Dann habe ich mittwochs die Anwältin vom Weißen Ring angerufen. Die sagte zu mir am Telefon, da kann ich Ihnen jetzt auch nicht weiterhelfen. Da habe ich gedacht, Moment, meine Anwältin, alles klar, gut.
Wie verzweifelt warst du? Also wenn ich mir das vorstelle, da kommen aus allen, diese Bedrohung und dann findest du keine Hilfe? Hattest du das Gefühl, so man nimmt dich nicht ernst, man nimmt das gar
nicht
wahr?
Absolut, absolut. Und jetzt hatte ich ja dienstags den Eilantrag auf Gewaltschutz gestellt, also habe ich dann auch, nachdem meine Anwältin jetzt gesagt hat, sie kann mir nicht weiterhelfen, habe ich dann einfach beim Gericht nochmal angerufen und habe gesagt, was macht denn mein Antrag auf Gewaltschutz. Da sagte mir die Justizangestellte, dass das bei dem Verfahren mit der Kindschaftssache mitverhandelt wird. Und ich habe gesagt, Leute, das muss ein Irrtum sein. Wir reden hier vom Gewaltschutz und die Kindschaftssache ist ja was ganz anderes. Ja, das weiß sie, das liegt hier so vor ihr in der Akte. Und da habe ich gesagt, nochmal, das muss ein Irrtum sein, das ist ein Eilantrag. Also was muss denn jetzt noch passieren? Er hat gedroht, mich umzubringen, mir die Kehle aufzuschlitzen. Er hat gedroht, das Haus anzuzünden. Was bedarf es denn noch? Ja, das hat der Richter so entschieden. Darauf hat sie keinen Einfluss. Und dann habe ich halt einfach nur gesagt noch, dass sie sich halt vormerken soll, wenn ich am 27.08. zu dem Termin nicht erscheine, dass es halt sein kann, dass der Termin mit meiner Beerdigung kollidiert. Und wenn ich sage, meine Beerdigung, dann bin ich die Person, die da in der Kiste verbuddelt wird. Also ich wusste mir einfach nicht mehr anders zu helfen, als so drastisch deutlich zu werden. Es war purer Akt der Verzweiflung. Ja, und dann habe ich gedacht, gut, die einzigste Option, die mir jetzt noch bleibt, ist nochmal die Frauenberatungsstelle anzurufen, zu fragen, was ich da machen kann.
Also das hört sich alles wirklich schlimm an, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, nicht jeder und nicht jede ist ja so kämpferisch und geht dem so nach. Und es zeigt aber, wie sehr man offenbar in dieser Situation kämpfen muss, um überhaupt Schutz zu erhalten. Ihr seid ja dann nach 5 Wochen in einem Frauenhaus untergekommen. Wusstest du denn, wo dein Ex-Partner sich aufhält? Also ob er in der Nähe ist, ob er weiterhin dich beobachtet und all das?
Also nachdem das Ganze war, hat sich ja dann die Polizei eingeschaltet, dann doch. Und er hat auch zu meinem Glück den Fehler gemacht und hat auch dem Jugendamt per E-Mail mitgeteilt, dass er mich zur Strecke bringen wird.
Oh, sogar schriftlich.
Ja.
Ja, da musste man nun spätestens was tun. Also.
Genau. Mhm. Und auch die Frauenberatungsstelle hat mir dann geholfen, beim Gericht nochmal am nächsten Tag vorstellig zu werden. Und da war dann auch der Gewaltschutz bewilligt. Ich habe dann auch Unterstützung von der Polizei, vom Gefährdenlagenmanagement der Polizei bekommen. Die mir auch dringend nahegelegt hat, das Haus zu verlassen. Ich bin aber aufgrund des Alters von meinem großen Sohn in kein Frauenhaus gekommen. So sind wir erstmal bei einer Freundin untergetaucht, eben für diese besagten 5 Wochen. Ich hatte aber auch die Nachbarn informiert und auch meine Mieterin. Und ja, er wurde noch hier am Haus dann auch gesehen.
Mhm.
Aber nach diesen 5 Wochen bei einer Freundin, das heißt, wir haben dann zu 9 in einer 3-Zimmer-Wohnung gehaust. Ich habe täglich mit der Polizei telefoniert, vom Gefährdenlagenmanagement. Ich habe täglich mit der Frauenberatungsstelle telefoniert, die auch dem Frauenhaus zugehörig ist. Und die haben dann im Team besprochen und auch mit den Frauen, die zu dem Zeitpunkt im Frauenhaus gewohnt haben, dass wir als Pilotfamilie, als Pilotprojekt quasi in das Frauenhaus kommen durften. Direkt am ersten Tag, als wir im Frauenhaus angekommen sind, war ich abends nochmal mit meiner Tochter im Supermarkt einkaufen. Ich bin vorher extra den ganzen Parkplatz abgefahren, um zu gucken, ob sein Auto irgendwo steht oder ob er mir in irgendeinem Auto hinterherfährt oder so. Und er war definitiv nicht auf dem Parkplatz. Und als wir vom Einkaufen rauskamen, pöbelt er links von der Seite. Da stand er links an der Seite von dem Supermarkt und hat uns da raus hinterher gepöbelt. Und ich bin dann direkt mit meiner Tochter ins Auto, habe das Auto aufgeschlossen, dass sie den Einkauf verladen konnte. Und ich dann mit, und ich habe dann eben die Polizei angerufen, den Notruf.
Was für ein Notruf? Also einfach den Notruf per Telefon.
Ich hatte da noch eine andere Form des Notrufs, die ich wählen konnte, eben zu meinem Schutz, weil ich halt als Gefährdete galt.
Mhm.
Und deswegen halt auch mit dem Gefährdenlagenmanagement im engen Kontakt stand.
Wie war das denn für deine Tochter, also vor dem eigenen Vater fliehen zu müssen, das Auto verbarrikadieren?
Angsteinflößend. Oh. Also ich selber hatte auch total die Panik, habe aber versucht, mich ihr zuliebe zusammenzureißen und sie in ihrer Angst aufzufangen.
Mhm.
Also wir haben dann Einkauf einladen abgebrochen. Sie ist ins Auto eingestiegen. Ich habe an ihre Tür den Einkaufswagen hingestellt. Bin dann selber ins Auto eingestiegen. Wir haben abgeschlossen. Ich habe das Handy in die Handyhalterung. Wir haben in der Mittelkonsole haben wir Händchen gehalten.
Mhm.
Und in der Außenhand hatte jeder von uns eine Dose Pfefferspray einstecken, falls er ins Auto kommt. Ja. Wir sollten so warten, bis eben ein Streifenwagen bei uns ist.
Seid ihr dann in dem Frauenhaus noch sicher gewesen?
Wir hatten dann, dadurch, dass ich ja jeden Tag mit dem Gefährdenlagenmanagement im Austausch stand, irgendwann den Status, im Frauenhaus nicht mehr sicher zu sein.
Mhm.
Und wir sollten das Frauenhaus verlassen.
Und wohin dann?
Die Polizei hat gesagt, wir sollen erstmal eine Woche wieder zu uns nach Hause, ins Haus. Und in dieser Woche würden sie versuchen, für uns eine andere Unterkunft zu finden, wo wir hin könnten. Ich hatte aber auch damals zu dem Polizisten, der mir das verkündet hat, gesagt, also wenn das Haus so sicher ist, dass wir eine Woche zurück dürfen, dann ist es auch für 2, 3 Wochen oder 3 Monate wieder sicher. Also die Kinder müssen mal zur Ruhe kommen. Wir müssen uns irgendwie mal alle wieder auf unser Leben fokussieren können. Und warum wir auf der Flucht sein müssen, wenn doch da nachweislich auf mehreren Ebenen eine Fremdgefährdung vorliegt. Was da ist mit einer Zwangseinweisung oder so, was man ja immer mal wieder liest oder hört. Und da sagte der Polizist zu mir, das wäre ja nicht seine Entscheidung, es würde immer die Staatsanwaltschaft entscheiden und ich müsste Verständnis dafür haben. Das wären ja schließlich tief einschneidende Maßnahmen in die Grundrechte der Menschen. Und dann habe ich gesagt, naja, in Zeiten des Genderns, ich definiere die Kinder und mich auch als Menschen und wo sind denn unsere Grundrechte?
Hm.
Darauf konnte mir keine Antwort gegeben werden.
Also diese Empörung, kann man Empörung sagen gegenüber dem, was manchmal von außen kam? Diese Empörung ist geblieben bei dir. Und ich höre raus, ihr hattet oder du hattest auch so ein Gefühl, wir müssen ja jetzt mal irgendwo wieder ankommen. Wir müssen ja irgendwo mal wieder ein Zuhause haben. Lebt ihr denn immer noch in dem Haus?
Wir leben immer noch in dem Haus, aber ich habe Makler involviert und wir werden das Haus verkaufen.
Mhm. Ist denn seitdem nochmal was passiert? Also hat er sich euch nochmal genähert?
Mir wurde von dem Lebensgefährten meiner Mieterin gesagt, dass er vor ungefähr 5, 6 Wochen hier unten gesehen worden sein soll. Außerdem ist mein Gewaltschutz zum 1. Mai ausgelaufen diesen Jahres. Am 17. Mai hat er mir direkt nochmal eine E-Mail geschrieben. Und unsere Tochter ist jetzt im Juli volljährig geworden. Da hat er Kontaktaufnahme über sie probiert.
Wenn ich mir das so vorstelle, du hast ja beschrieben, es gab ja eine Zeit und es waren ja einige Jahre, da wollten deine Kinder ja den Kontakt. Er war ja ihr Vater, da war ja Liebe da. Wenn ich mir jetzt vorstelle, was auch deine Kinder durchgemacht haben, Angst davor zu haben, dass der eigene Vater der Mutter was antut. Wie geht's deinen Kindern denn heute?
Meine Tochter sagte letztens zu mir den Satz, Mama, andere Leute sind Drama Queen, du bist eine Trauma Queen. Immerhin gehen 3 von 4 aus dem Haushalt zur Therapie.
Werden sie gut betreut? Hast du das Gefühl, dass sie in guten Händen sind?
Ja. Ja, das schon.
Haben sie noch manchmal Angst um dich?
Definitiv. Diese Verlustangst ist gewachsen, weil sie ja auch den Papa verloren haben. Auf einer gewissen Art und Weise. Wenn ich dann mal zu einem Termin gefahren bin, weil ja auch ich zum Beispiel bei einer Therapeutin bin. Mama, pass ja auf dich auf, komm bitte wieder. Solche Sätze dann halt auch immer wieder ausgedrückt. Und auch heute sagen, also gerade der Jüngste hat letztens erst gesagt, Mama, weißt du, auf der einen Seite vermisse ich den Papa, aber auf der anderen Seite habe ich Angst, ihn zu sehen. Und diese Gefühle, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Wo ich dann halt auch ihn auffangen muss und sagen darf, dass beide Gefühle ihre Daseinsberechtigung haben. Ja.
Wie geht's dir denn heute?
Ja, ich bin seit Mitte April krankgeschrieben, war auch in der Tagesklinik, habe mit posttraumatischer Belastungsstörung zu kämpfen, mit Depressionen, mit Panikattacken. Schlafen ist hier im Haus immer noch so ein schwieriges Thema für mich. Also das ist mit ein Grund, warum ich das Haus einfach verkaufen will. Finanziell stemme ich das ja eh schon 2 Jahre alleine, aber ja, er hat halt gedroht, es anzuzünden. Und er hat auch gesagt, er wird erst Ruhe geben, wenn er mich kalt gemacht hat oder wenn ich mich suizidiert habe. Und das sind halt Sätze, die sind im Kopf drinnen, die kriege ich nicht raus. Und deswegen ist das Zuhause kein Safe Place mehr für mich.
Man fragt sich ja auch, wo kriegt man Unterstützung her? Du bist in so einer Situation, in der es immer noch so eine schwelende Bedrohung von außen ja gibt. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, muss man sagen, fast täglich wird in Deutschland eine Frau getötet. Mehr als 2/3 der Tötungsdelikte werden dem Bereich der häuslichen Gewalt zugeordnet. Also gleichzeitig hast du erlebt, wie sehr du um Schutz kämpfen musstest. Was sollte sich ändern aus deiner Perspektive?
Es sollte viel schneller Hilfe greifbar sein und umsetzbar sein und es sollte den Opfern zugehört werden.
Deine Freiheit und die deiner Kinder war ja massiv eingeschränkt durch deinen Ex-Partner. Wie sieht es eigentlich mit juristischen Konsequenzen für ihn aus? Muss er da irgendwas befürchten?
Das ist eine interessante Frage. Ich habe nämlich gerade gestern wieder Post bekommen von der Staatsanwaltschaft. Also ja, er hat eine Strafe bekommen, 100 Tagessätze à 20 Euro für die schwere Körperverletzung. Und gestern kam ein Schreiben, dass die andere Körperverletzung, dass da kein öffentliches Interesse besteht, eben weil er da ja schon zu 100 Tagessätzen à 20 Euro. Bestraft wurde. So ging es mir auch mit der Sache wegen Verleumdung, üble Nachrede, Beleidigung. Ich finde es einfach auch ein Hohn, was da passiert ist. Also weil es da diese schwere Gewalttat gab, werden die anderen nicht gezählt, aber sie existieren ja trotzdem.
Was hinterlässt das alles bei dir, auch als du gerade gesagt hast, Mensch, man muss doch schneller Hilfe bekommen, es muss schneller gehört werden. Ist das Wut oder was bleibt da bei dir?
Enttäuschung. Es ist also Enttäuschung und es ist einfach so viel kräftezerreißend. Also ich musste ja nicht nur um unser Überleben kämpfen, sondern auch gleichzeitig, dass er die Konsequenzen dafür zu spüren bekommt. Das war mir einfach wichtig, dass er diese Konsequenzen zu spüren bekommt, eben damit er meine Grenze sieht, weil er sie nie wahrgenommen hat und immer wieder drüber gegangen ist. Und ich glaube, auch dadurch Es ist zumindest so, dass er offensichtlich ruhiger geworden ist.
Mhm.
Aber ich merke, er sucht immer noch seine Schlupflöcher.
Habt ihr heute als Familie, trotz all der Dinge, die schon waren, 3 von 4, hast du gesagt, sind in Therapie, habt ihr mittlerweile auch mal wieder sowas wie einen entspannten Alltag? Trotzdem?
Ja, das machen wir auf alle Fälle schon auch so, versuchen, unbeschwert wie möglich zu machen. Es ist aber trotzdem immer wieder präsent in den Köpfen. Das wird dann bei uns hier mit Sarkasmus überspielt oder mit Sprüchen irgendwie, so mit Galgenhumor. Aber die Kinder nehmen wieder aktiv am Leben teil, gehen ihren Hobbys nach. Ja, ich bin halt nach wie vor noch krankgeschrieben. Und muss auch einfach gucken, wie ich wieder zu Kräften komme, was ich noch brauche, weil es halt eben so kräftezehrend war alles.
Gibt's Dinge, die dir schon wieder Kraft geben?
Dinge, die mir wieder Kraft geben, sind zum Beispiel zu sehen, dass es den Kindern, dass sie wieder ein bisschen stabiler werden, dass die Scheidung läuft, dass das mit dem Hausverkauf läuft, weil es sind auch nochmal 2 große Baustellen, die ich einfach hinter mich haben möchte, um eben mit ihm nichts mehr in Verbindung zu stehen. Ja.
Und wenn du alles zusammennimmst, ich frage das am Ende immer hier in diesem Podcast, was ist dir heute im Leben wichtig?
Die Zeit mit den richtigen Menschen. Also ich habe einfach gemerkt, wie kostbar die Zeit ist und dass das Wichtigste ist, was man miteinander verbringen kann, weil es jederzeit halt auch zu Ende sein kann.
Dann vielen Dank, Julia. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Zeit mit den richtigen Menschen und danke dir auch für deine Offenheit und dafür, dass du über deine Erfahrungen auch weiterhilfst, aufzuklären über dieses wichtige Thema. Und dir und deiner Familie von Herzen alles Gute.
Vielen lieben Dank.
Danke dir nochmal und vielen Dank auch an mein Team, Redaktion Barbara Christopher, Sven Hauser, Isabel Meyer, Martin Müller, Produktion Michael Wagner und Jens Baumgart. Und vielen Dank natürlich auch an euch fürs Zuhören. Und wenn ihr an weiteren spannenden Podcasts interessiert seid, dann empfehle ich euch Lisas Parshit. Eifersucht erwischt fast jeden von uns. Mal mehr, mal weniger. Manchmal schlägt sie aber auch so heftig zu, dass die Beziehung auf der Kippe steht. Lisa Ortgies hat in ihrem Podcast Lisas Parshit mit der Beziehungscoachin Daniela von Santen darüber gesprochen, was man gegen diese extreme Form von Eifersucht tun kann. Die Folge findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald bei Das wahre Leben. Und solltet ihr Kritik, Lob oder selbst eine interessante Geschichte zu erzählen haben, meldet euch unter daswahreleben@swr.de. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.